Und dann hat man so gesagt, also Doris, dann könnten wir dir vielleicht die Handschellen anlegen und dich auf 10 Meter versenken?
Ja, und habe ich natürlich sofort gesagt, kein Problem, mache ich.
Du hast keine Maske, du hast einen Wollpulli an, du hast Handschellen an.
Keine Flossen
an. Ich glaube, dein Fuß steckte noch in irgendeiner Schlinge.
Ja, genau. Ich wurde runtergezogen und unten gehalten, solange wie halt der Take dauerte.
Also war das reiner Spaß oder war das schon auch was, wo du gedacht hast, so... Oh.
Nee, also ich muss ganz ehrlich sagen, für mich war das reiner Spaß. Ich fand es richtig, wirklich toll.
Helden der Meere. Der Blue Awareness Podcast mit Christian Weigand.
Hallo und herzlich willkommen zu dieser Episode von Helden der Meere. Heute ist Doris Hovermann zu Gast. Sie wurde sich mittlerweile schon von mehreren Leuten gewünscht, die alle betont haben, dass sie eine der außergewöhnlichsten Tauchlehrerinnen Deutschlands ist. Das liegt zum einen daran, dass sie seit 16 Jahren das hauptberuflich macht, sowohl für Tauchgänge mit Flasche als auch für das Freitauchen und somit mehr Tauchschüler und Tauchschülerinnen ausgebildet hat als die allermeisten anderen Deutschen. Sie ist aber auch an der Ausbildung von ganz besonderen Personen beteiligt. So hilft sie zum Beispiel bei der ESA, der European Space Agency, mit, wenn die Astronauten ausgebildet werden. Um die Schwerelosigkeit zu simulieren, trainieren die unter Wasser. Und da brauchst du natürlich talentierte Taucher und Taucherinnen, die das Ganze absichern und unterstützen. Die Astronauten sind bei weitem aber nicht die einzigen besonderen Personen, mit denen Doris zusammenarbeitet. Immer wieder arbeitet sie am Filmset mit oder beim Fernsehen. In unserem Gespräch erzählt sie davon, wie sie weltweit bekannte Hollywood-Schauspielerinnen auf ihre Szenen vorbereitet und wenn die dann doch mal ein bisschen hart werden, dann selber dubelt. Damit das Tauchen und das Unterrichten nicht zu langweilig wird, hat Doris irgendwann entschieden, auch Reisen anzubieten und nimmt Menschen mit an ganz besondere Tauchspots, um dort die Unterwasserwelt zu erleben. Und genau das tut sie auch in diesem Gespräch. Wir reisen an einige dieser verschiedenen Orte, tauchen mit den Orcas in Norwegen, mit Buckelwalen in der Südsee und dürfen sie auch an den Filmdreh eines Kinofilms begleiten, der in diesem Jahr erst erscheinen wird. Doris ist eine Person, die zwar unfassbar viel zu erzählen hat, das aber nicht an die große Glocke hängt und auch eher nicht die große Bühne sucht. Am Anfang des Gesprächs habe ich das auch ein bisschen gemerkt, aber das hat sich ganz schnell aufgelöst. Und am Ende haben wir ein richtig tolles, ein sehr authentisches und persönliches Gespräch geführt. Und auf das könnt ihr euch jetzt freuen. Viel Spaß mit Doris Hovermann.
Werbung.
Ich bin total vom Meer begeistert und möchte nicht nur ganz viel Zeit am Meer verbringen, sondern setze mich auch gerne kreativ mit meinem Herzensthema auseinander. Das Ergebnis könnt ihr gerade hören. Ich kenne aber auch viele Menschen, die ihre Liebe zum Meer auch auf ganz anderen Ebenen ausdrücken und weitergeben. Heute möchte ich euch mit Franzi und Maria zwei Künstlerinnen vorstellen, die gemeinsam das Unternehmen Wildwasserfarben gegründet haben und wunderbare Bilder malen, die ganz stark vom Meer inspiriert sind. Mir sind sie zum ersten Mal mit ihrem Instagram-Account aufgefallen, der ebenfalls Wildwasserfarben heißt. Dort hat Maria immer wieder Bilder gezeigt, die mit den aktuellen Helden der Meere-Folgen zu tun hatten. Das fand ich natürlich total besonders und habe mir dann ihre ganze Arbeit angeschaut und war begeistert. Von liebevoll gestalteten Postkarten über Kalender, Tassen und so weiter haben die beiden Illustratorinnen lauter kleine bis große Kunstwerke erstellt. Es dauerte dann auch nicht lange und wir haben ein erstes Mal zusammengearbeitet. Vielleicht kennt ihr einige von Marias Bildern auch schon aus unserem Buch Ein Leben für den Ozean. Weil ich so begeistert von der Kunst und der Zusammenarbeit mit den beiden bin, will ich euch jetzt ihren Online-Shop ans Herz legen. wildwasserfarben.de, den ihr auch im Linktree in den Shownotes findet. Dort bekommt ihr mit dem Code OZEAN15 15% Rabatt auf eure Bestellung. Und falls ihr sogar einen ganz speziellen Wunsch im Kopf habt, lohnt es sich, die beiden mal anzuschreiben, um eure Idee umsetzen zu lassen. So habe ich das damals mit unserem Buch gemacht und das war genau die richtige Entscheidung. Also schaut mal vorbei auf wildwasserfarben.de. Hallo Doris.
Guten Morgen Christian.
Herzlich willkommen im Helden der Meere Podcast. Wir planen das schon seit zwei Jahren.
Auf der Bootmesse haben wir uns verabredet.
Genau, und dieses Jahr auf der Bootmesse treffen wir uns hier. Ich habe so ein kleines Studio eingerichtet in einem Airbnb in der Nähe der Messe und da bist du ganz früh morgens aufgebrochen, um vor der Boot nochmal vorbeizukommen. Und ich freue mich jetzt riesig, dass das klappt. Wir haben auf der Boot drüber gesprochen, da haben wir noch ein, zwei Vorgespräche geführt. Wir mussten es tatsächlich auch, weil ich krank war, einmal noch verschieben.
Ja.
Da wollte ich dich eigentlich besuchen kommen. Jetzt ist es endlich soweit. Und erzähl mal, was war so dein letztes Abenteuer rund um den Ozean?
Ja, also ich war wirklich im November und Dezember noch viel unterwegs. Und für mich das absolute Highlight war sicherlich die Norwegen-Reise.
Okay.
Ja, da waren wir eine Woche ziemlich weit oben in Norwegen unterwegs, in der Nähe von Skjervøy, wo wir halt mit der Gruppe die Gelegenheit hatten, auch mit Orca-Walen ins Wasser zu gehen.
Und?
Und wir hatten kleine Boote. Die Unterkunft war wirklich in so einem kleinen verschneiten Fjord. Das Schöne war, wir konnten uns schon in diesem Fischerhaus oder so, was eigentlich für Angler so gebaut war, schon umziehen. Fertig angezogen mit einem Neoprenanzug, quasi vielleicht waren es 100-200 Meter auf die Boote gehen.
Kurze Frage.
Ja.
War das Gerätetauchen oder Freitauchen?
Das war, genau, wir waren ohne Flasche unterwegs und ich glaube, mit Flasche macht es da auch, glaube ich, keiner.
Ach stimmt, richtig. Das heißt aber, die Neoprenanzüge sind keine Trockenanzüge, sondern wirkliche Neoprenanzüge.
Das sind Nassanzüge, aber wenn man so vom Freediving das kennt, das sind diese sogenannten offensichtlichen Neoprenanzüge, die haben ganz wenig Wasseraustausch und da kann man es wirklich absolut auch aushalten.
Okay.
Mit einem gut sitzenden Fünfer ist es möglich. Besser natürlich, man hat vielleicht einen Siebener oder so.
Oh.
Ja. Und ich muss ganz ehrlich sagen, das Wasser war gar nicht so kalt. Ne? Das war so zwischen 5 und 7 Grad.
Na, das geht ja.
Ja, das geht wirklich. Da war ich aber auch schon in deutlich kälterem Wasser. Und da komme ich vielleicht gleich noch zu, wir waren teilweise auch über eine Stunde am Stück im Wasser und weil ich so abgelenkt war von dem, was ich da gesehen habe, habe ich die Kälte so gar nicht richtig wahrgenommen. Wenn man natürlich dann wieder nass zurück an Bord klettert und am kältesten Tag war es tatsächlich auch minus 12 Grad die Luft, dann war es natürlich auch mal ein bisschen schattig.
Mhm.
Wir hatten aber so gute so Überlebensanzüge, die wir dann über den nassen Neoprenanzug schnell wieder anziehen konnten und war das absolut machbar.
Okay, das war die Info, die mir noch fehlt.
Ja,
ich dachte,
ja, also
im kalten Neo.
Wir sind ja jetzt auch nicht total lebensmüde oder so. Das war dann absolut machbar, sich schnell danach wieder umziehen. Hände waren natürlich das, was man am meisten spürt.
Ja, okay. Also ihr seid dann in den Neos, konntet euch da umziehen, seid dann aufs Boot gegangen.
Ja.
Und dann erwartungsvoll.
Dann raus in den Fjord geschippert. Aber wir waren, glaube ich, an 5 oder 6 Tagen von der Woche auch wirklich auf dem Wasser.
Mhm.
Morgens bei Tageslichtanbruch möglichst früh raus. So viel Tageslichtzeit hat man dann im November in Norwegen ja nicht.
Mhm.
Und meistens schon nach 30, 40 Minuten haben wir schon die ersten Tiere sehen können. Ja.
Wow.
Erstmal vom Boot aus. Wir hatten jeden Tag Orca-Sichtungen.
Aber, wie läuft das dann ab?
Da ruft
dann jemand, da ist ein Orca oder und.
Das ist tatsächlich so, dass die Skipper, mit denen wir da unterwegs waren, auch ziemlich genau schon wussten, weil die mehrere Wochen dort waren, wo die sich gerade aufhalten. Meistens, wenn man, also alle an Bord haben auch so ein bisschen mitgeguckt. Wir waren auch kleine Gruppen, also maximal 4 oder 5 Taucher oder Schnorchler auf den Bötchen. Und jeder hat natürlich so Ausschau gehalten. Und dann sah man da meistens am Rand von den Fjorden dann irgendwie die echt massiven Rückenflossen, die Orca ja haben, gerade die Männchen. Oder oft, dass die wirklich auch wirklich gesprungen sind oder dieses Spy-Hopping gemacht haben. Das konnte man von Weitem schon sehen, wenn die so mit dem Kopf aus dem Wasser schauen.
Ach, krass.
Ja, und dann, weil jeder so ein bisschen in alle Richtungen geguckt hat, in Erwartung der Dinge, hat das meistens gar nicht lange gedauert. Und genau, ich wollte noch sagen, das waren natürlich die Orca, das war der Hauptgrund, warum wir da waren. Zusätzlich hatten wir auch Buckelwale und sogar Finnwale auch gesehen. Ja. Immerhin die zweitgrößten Wale.
Ne? Ja.
Also es war schon sehr, sehr
Wahnsinn.
Und die waren auch sehr nah am Boot, ja.
Und wenn man die Orcas dann sieht und man hat sich schon einen Neoprenanzug angezogen,
ja,
dann wird man ja wahrscheinlich nicht denken, oh, wie schön ein Orca, jetzt schaue ich mir die mal eine halbe Stunde lang an, sondern ich glaube, der nächste Gedanke, der sich aufdrängt, ist, okay, wann geht's mit denen ins Wasser?
Ja, völlig richtig. Wir waren auch alle richtig heiß drauf, ins Wasser zu gehen, trotz der Temperaturen. Aber wir hatten recht erfahrene Skipper dabei, die auch uns vorher noch mal so ein bisschen gebrieft haben, dass es auch vielleicht gar nicht Sinn macht, jetzt bei jeder Sichtung ins Wasser zu springen. Weil häufig, die waren auch oft sehr, sehr nah am Boot, wenige Meter. Mhm. Sodass man auch vom Boot aus schon richtig toll die beobachten konnte. Häufig hatten die auch Jungtiere dabei. Dann sind die, das ist zwar toll, die zu beobachten, aber dann halten die ja noch mehr Abstand, mhm, um die zu schützen, nachvollziehbarerweise.
Klar.
Und auch diese, also man sieht halt dann auch vom Boot auch noch weiter. Das waren ja oft wirklich Dutzende. Mhm. Und aufgrund von, wenn man jetzt wirklich um 8 Uhr morgens es noch wirklich recht dunkel ist, man springt ins Wasser, dann hätte man im Wasser jetzt auch noch gar nicht so weit gucken können. Wir haben dann versucht, die Wasserzeiten dann so zu legen, dass es dann auch vom Sonnenstand her am besten war, also so zwischen 10 und 11 Uhr. Einmal, weil man dann mehr sah, aber auch, damit man dann nicht noch 3-4 Stunden nass im kalten Boot unterwegs ist.
Smart. Ne?
Und das war eigentlich ein sehr guter Ratschlag dann von den Skippern, die nicht nur das Boot exzellent fahren konnten und manövrieren konnten, sondern die waren auch zeitgleich immer noch Meeresbiologen und die konnten auch immer noch sehr viel über Interaktionen und was man so über Orca wissen sollte, uns noch vermitteln. Ne?
Also okay, da war noch absoluter Mehrwert. Wann war es dann endlich so weit, dass es hieß, okay Leute, macht euch fertig, jetzt geht's ins Wasser?
Ja, das war tatsächlich, am allerersten Tag sind wir gar nicht reingegangen und haben uns das Schauspiel tatsächlich eher vom Boot aus angeguckt. Hätte man auf jeden Fall reingehen können, aber dann wären die vielleicht einfach weitergeschwommen. Und das dauert ja auch was, bis man dann wirklich diesen Anzug dann aus hatte. Ich hatte ja erzählt, dass wir uns ja so Thermoanzüge über den Neoprenanzug gezogen hatten, dass man dann vielleicht den goldenen Moment dann nicht sofort abpassen konnte. Am zweiten Tag war es dann soweit. Und die Skipper meinten auch, ja, erwartet nicht zu viel. Es kann sein, dass die direkt weiterschwimmen. Ja, dann war das auch so. Und ich glaube, ich war noch nie so schnell aus den Sachen raus und hatte dann meine Flossen angezogen, mir die GoPro anreichen lassen. Und das war dann auch ein sehr, sehr guter Moment, dass wir wirklich in so einer Schule von, ich weiß nicht, bestimmt 10 oder 15 Orca waren, die dann unmittelbar unterm Boot herschwammen. Das war schon wirklich toll.
Also du springst dann ins Wasser und die sind sofort unter dir.
Ja, wir sahen ja, dass die auf uns zukommen. Ich muss ganz ehrlich sagen, unsere Bootsführer, die haben das sehr rücksichtsvoll gemacht. Nicht, wenn wir irgendwo am Horizont Orca oder andere Wale gesehen haben, mit Vollgas dahin gedüst sind, sondern wirklich versucht haben, uns wirklich vorsichtig oder respektvoll auch der Gruppe dann zu nähern. Oder auch, wenn wir gesehen haben, da sind schon ein paar andere Boote, haben wir ganz oft die Gruppe auch gar nicht auch noch aufgesucht, sondern uns versucht wirklich, ich muss ganz ehrlich sagen, die Fjorde, da hatten wirklich Glück, da waren viele Orca. Ja. Man musste jetzt auch nicht zwingend dann auch noch dorthin fahren, wenn man einfach noch mal eine halbe Stunde Geduld hatte, hatten wir eine Gruppe, wo wir mehr oder weniger mit unseren 2 kleinen Bötchen dann alleine waren. Ja, das denkt man auch für uns schöner war und ganz sicher für die Tiere, ne? So dass wir dann einfach gesehen haben, oh, das ist eine gute Gelegenheit, die sind ruhig, die bewegen sich nicht schnell und die drehen auch nicht ab, wenn wir mit dem Boot unterwegs waren. Und dann haben wir den Zeitpunkt halt sehr gut gewählt, dass wir dann reinspringen konnten und die dann ihren Kurs beibehalten haben und quasi genau unter unserem Boot hergeschwommen sind. Das war so der erste Drop.
Und wenn du jetzt auf den ganzen Urlaub zurückblickst, was war der Highlight-Moment?
Ja, das war ganz bestimmt, was du vorhin schon angedeutet hast, so eine Baitball-Aktion. Baitballs, das sind ja so Fressbälle. Oben im Norwegen sind das dann Heringe. Die sind halt da, um sich mit Heringen vollzufressen. Und meistens sieht man von Weitem dann am Himmel schon die Vögel, in dem Falle halt Möwen, die auch im Sturzflug dann runter stürzen, um sich halt auch an den Heringen satt zu fressen. Das ist das Erste, was man meistens sieht. Mhm. Und dann hatten wir schon geahnt, oh, wenn wir Glück haben und schnell genug sind, haben wir noch die Gelegenheit, den Baitball auch anzutreffen. Und wir sahen dann auch schon, dass auch Orca-Schulen auch in die Richtung der Vögel die Fahrt aufgenommen
haben. Die haben den Braten auch schon gerochen.
Genau, im wahrsten Sinne wahrscheinlich. Ja, und auch die Geräuschkulisse, wenn man einmal im Wasser ist, man hört auch wirklich, wie die untereinander wirklich auch kommunizieren und so. Das war auch schon bei diesem ersten Drop so. Ja, und dann war das so, wir sind angekommen, alle haben sich schnell fertig gemacht. Und man weiß ja vorher nie, wie groß ist der Baitball und wie lange dauert das, ist der jetzt in 3 Minuten weggefrühstückt oder wie lange hat man die Gelegenheit, sich das Schauspiel, muss man wirklich sagen, anzugucken. Und ja, das war mega beeindruckend, wie man das vielleicht so vorher aus Dokumentarfilmen kannte, die Orca, also diese Geräuschkulisse war schon atemberaubend. Wir konnten mehrmals auch sehen, wie die sich wirklich so gedreht haben und mit der Fluke in den Schwarm reingeschlagen haben, um die Heringe zu betäuben und sich die dann in aller Ruhe dann zu fressen. Als wir wieder nach einer Zeit aus dem Wasser rauskamen, habe ich so geschätzt, boah, das waren vielleicht 20, 30 Minuten. Also die Kälte oder so habe ich kaum gespürt, weil man war einfach so abgelenkt und so begeistert von dem, was da passiert ist. Eine Person ist an Bord geblieben, war von Anfang an so geplant. Er wollte gerne von oben Fotos machen. Da stellte sich raus, das war aber weit über eine Stunde, die wir im Wasser waren.
Oh, krass. Ja. Und wie groß war der Baitball?
Es waren sogar mehrere kleine. Ich kann es jetzt gar nicht in Metern so ausmachen. Aber es war so, aufgrund der Lichtverhältnisse und so, man konnte auch gar nicht komplett das Ganze, die Dimension so abschätzen.
Ne? Also riesig.
Es war schon groß. Nicht, also es waren ja wirklich viele Orca-Wale auch da am Ort und des Geschehens. Ich schätze mal mindestens ein Dutzend. Mhm. Und das dauert ja was, also das, wenn die eine Stunde brauchen, um sich da durchzufuttern.
Und um einen rum hat man auch noch die Vögel gesehen, die ins Wasser geschossen sind.
Genau.
Kamen noch Buckelwale dazu?
Ich habe keine gesehen. Das heißt ja auch nie, dass keine da waren. Ne?
Aber stimmt,
ja. In diesem Baitball-Geschehen waren dann halt die Orca und von oben die Vögel, ja.
Boah, Hammer. Super, super schön. Ja, damit sind wir schon direkt in die erste Kategorie gestartet, in das Abenteuer Ozean.
Abenteuer Ozean.
Auch wenn du die Buckelwale nicht in Norwegen gesehen hast, hast du mir mal von einem Trip von vor mittlerweile 2 Jahren, 2023 erzählt, wo du in der Südsee unterwegs warst und die Buckelwale sowas von intensiv erlebt hast.
Das stimmt. Das war so ein Inselstaat, der gehört jetzt nicht zu Französisch-Polynesien, aber so die Region ist das. Und ich kann das vielleicht mal vorwegnehmen, dass ich das 2026 auch wieder anbieten werde. Mhm. Und zwar ist das aus einem vulkanischen Ursprung eine kleine Insel, die aber ein autarker Staat ist. Und der Vorteil ist, weil das halt wie auf vulkanischen Inseln üblich sehr schnell abfällt, dass man da die Buckelwale, die kommen halt sehr, sehr nah ans Ufer ran. Man muss nicht sehr lange rausfahren, um die Tiere zu sehen. Man sah die auch zu jeder Zeit aus vom Hotel aus oder wenn man einfach mit unserem
zu jeder Zeit?
Ja, also sobald Tageslicht war, sah man sie.
Weil, also die sind einfach dauerhaft vor der Küste?
Es zogen ständig welche vorbei.
Wow.
Also mein Schlüsselerlebnis war, als wir am ersten Tag das Hotel halt bezogen haben. Das war wunderbar, dass diese Brüstung, weil es halt steil abfiel, war dann so aus Glas. Und dann haben wir sofort als erstes Buckelwale gesehen. Und unsere Gruppe ist dann halt direkt dahin und waren ganz begeistert. Und die anderen Hotelgäste sind nicht mehr von der Liege aufgestanden. Und nach dem Motto, naja, sind jetzt die Neuen. Ne? Die waren schon total dran gewöhnt, dass da ständig Delfine auch und halt auch Wale zu sehen waren.
Wow.
Und ja, du staunst schon so. Und das absolut Bemerkenswerte an dem Ort ist, dass wir die auch nachts sogar hören konnten.
Im Bett?
Während wir in unserer Unterkunft waren. Wir waren alle so in erster Reihe, also mit Seaview quasi von der Veranda aus auch teilweise sehen konnten. Und nachts wirklich auch die hören konnten, wenn die mit ihrer Fluke zum Beispiel auf Wasser geschlagen haben.
Aber nicht die Wahlgesänge?
Die Wahlgesänge so nicht, wie man die unter Wasser gehört hat.
Aber den Blas und die Fluke und Co.
Die machen auch ganz seltsam so kreischende Geräusche manchmal. Die haben wir dann auch über Wasser gehört. Auch teilweise von der Unterkunft aus tatsächlich.
Wow.
Und auch die Tauchbasis, die mit uns das Whale-Watching gemacht hat, die haben auch mehrere Meeresbiologen dabei, die uns da auch mit an Bord waren. Auch die konnten gar nicht final sagen, das weiß man wohl noch nicht, was das eigentlich für Laute sind, wenn die so diese wirklich excited, wie Kreischgeräusche hört sich das an. Mhm. Aber der Grund, warum die Buckelwale sich da im August, September einfinden, ist ja einmal Fortpflanzung. Also die fressen dann ja gar nicht da, um sich zu paaren oder auch um zu gebären. Und also das wird eins von den beiden Aktionen oder Ereignissen gewesen sein. Ne? Also vielleicht irgendwelche Paarungsrituale oder
Geburten. Ach, das Geräusch meinst du?
Ja, also, oder in dem Zusammenhang vermute ich einfach. Also das ist der Hauptgrund, warum die sich da einfinden.
Okay.
Genau.
Und dann habt ihr die wahrscheinlich nicht nur von der Veranda aus beobachtet, oder?
Nein, wir hatten wir waren 14 Tage vor Ort und hatten natürlich jeden Tag so Ausfahrten gebucht. Und das ist da auch sehr stark reglementiert, dass ich es gut finde. Es haben auf der ganzen Insel, glaube ich, nur 5 oder 6 Fischerboote oder Tauchbasen, also zusammen die Genehmigung, zu den Walen wirklich herauszufahren und sich den Tieren zu nähern. Und dann ist das auch zeitlich begrenzt, dass man, wenn man ein Boot war, nach einer Stunde sich von den Walen dann wieder entfernen sollte, um denen noch ein bisschen Ruhe zu gönnen. Und wenn man dann doch mal ausnahmsweise 2 Boote war, was schon wenig ist, wenn man das mal mit Französisch-Polynesien und sowas vergleicht, dann hat man sich das geteilt, dann war da jeder bei der Gruppe oder bei dem Tier eine halbe Stunde.
Ah, okay, also das wird auch wirklich dort eingehalten?
Das wird eingehalten, das wird kontrolliert. Auch vom Strand aus könnte man das auch sehen, wenn sich da jemand nicht dran hält.
Okay, genau. Dann ich habe schon überlegt, ob man den Ort überhaupt nennen soll, weil ich weiß, dass der noch nicht so stark frequentiert ist. Aber wenn Sie mit den Regelungen da so gut drauf achten, kann man, glaube ich, sagen, dass es sich um die Insel Niue handelt.
Richtig, genau. Und das ist auch gut ausgesprochen.
Oh, Glück gehabt. Ich war mir nicht so ganz sicher. Vielleicht nimmst du uns auch da mal mit in so einen Moment unter Wasser, wenn der Buckelwal dann auf einmal auftaucht. Wie ist dir das in Erinnerung geblieben?
Also das Tolle da an der Insel war, wir hatten dann auch diese atemberaubende Naturerlebnisse, aber in warm. Also wir konnten dann auch wirklich, wenn wir die Stunde hatten, auch mehr oder weniger regungslos dann meistens an der Wasseroberfläche. Da durfte man übrigens auch nicht abtauchen. Also das war alles Freediving-mäßig. Und bei den Walen war das auch nicht gestattet, abzutauchen.
Also schnorcheln eher nur. Man musste an der Oberfläche bleiben.
Richtig. Und ich dachte am Anfang auch, oh, schade. Und vielleicht lassen sie uns ja doch noch. Und war so ein bisschen am Anfang, da fand ich das halt schade. Aber rückwirkend muss ich sagen, es war gar nicht nötig, abzutauchen. Also wir haben uns natürlich dran gehalten und das war denen auch wichtig. Aber die Sichtweiten waren da auch richtig gut. Also da hatte man bestimmt 40, 50 Meter Sichtweiten.
Wow.
Und die Wale, wenn die sich ausgeruht haben, oder ne, die männlichen Buckelwale, die singen dann ja auch wirklich. Du hast das vorhin mal angedeutet. Und die waren vielleicht 10 Meter unter der Oberfläche oder flacher. Man konnte die super gut beobachten. Und die Geräusche, also von diesen man nennt die auch Sänger, ne? Also die Guides haben immer gesagt, we have a singer, ne? Wenn die wirklich dann so ein männliches Tier dann gesehen haben. Das hörte man auch kilometerweit davon entfernt sogar, wenn wir nämlich einfach mal unabhängig von den Whale-Watching-Geschichten am Strand einfach schnorcheln waren und da natürlich auch Freediving gemacht haben, an den Korallenriffen, war das oft so, dass man dann irgendwo am Strand einfach getaucht hat. Und dann aus der Ferne die Walgesänge gehört hat. Ne? Also wenn ich dran denke, kriege ich schon wieder eine Gänsehaut. Das war wirklich so omnipräsent, diese Wale. Ne?
Und wenn diese Gesänge, die man kilometerweit hören kann, 10 Meter unter einem entstehen, sind die dann ohrenbetäubend laut? Oder wie nimmt man die dann wahr?
Es war laut, ja. Aber man hat das wirklich auch, die Vibrationen am Körper richtig auch gespürt.
So wie in einer lauten Disco, wenn der Bass pumpt und man so richtig merkt, so die ganze Brust vibriert.
Genau, also man merkt, hat das richtig am Körper physisch auch gespürt. Ja.
Ah, so cool. Diese Geschichten, die du erzählst von den Tauchreisen, die du machst noch viel mehr, darüber sprechen wir gleich. Die klingen ja alle so fantastisch und wir haben ein dickes Grinsen im Gesicht und man hat so das Gefühl, das ist ja, schöner kann das Leben kaum sein. Manchmal kann dein Job mit diesen Tauchreisen aber auch ganz schön hart sein. Und eine dieser Erfahrungen hast du gemacht, als du mit Pottwalen getaucht bist und einen kleinen Unfall hattest mit deinem Knie.
Ach ja, das stimmt. Gott sei Dank ist mittlerweile alles wieder verheilt. Das ist wahrscheinlich schon 3 oder 4 Jahre her, ne? Genau, da war ich auch in Norwegen unterwegs und wir wollten da das war damals für Duell um die Welt, Aufnahmen machen mit Pottwalen.
Ah, okay, das war eine Fernsehproduktion. Duell um die Welt, das? Joko gegen Klaas.
Ja, genau. Und da ging es darum, die Vanessa Mai, die Schlagersängerin, hatte da eine Challenge zu erbringen und ich war halt als Safety dabei. Ah. Richtig, darum ging's.
Okay, war der Konstantin Gabriel auch mit dabei?
Genau, der war auch mit dabei.
Hm. Ah, schau an. Siehst du, den hatte ich auch schon im Podcast. Ich weiß, ja. Lange ist es her. Aber ja, die Geschichte mit Duell um die Welt
genau,
kam bekannt vor.
Genau, das war die gleiche Nummer.
Okay, erzähl mal. Und wie war es dann, was ist da passiert?
Wir haben vorher mit dem Team, bevor Vanessa eintraf, natürlich mal geguckt, wo sind die Tiere, die Pottwale. Die waren auch sehr weit von der Küste entfernt, auch wieder aufgrund von Orcawalen. Ne? Also Orcawale sind ja auch in der Lage, Pottwale zu killen. Und das tun die vereinzelt auch, weil die scheinbar die gleiche Beute haben. Mhm. Deswegen waren dann, das war damals von Andenes aus in Norwegen, haben sich die Pottwale, wir wollten die großen männlichen Pottwale gerne haben.
Wenn schon, denn schon.
Genau, also die sind auch zusätzlich auch sehr scheu. Und dann sind wir halt rausgefahren und dann hieß es auch, wir hatten da auch wieder eine Biologin dabei, die mit dem Hydrofon ausfindig machen konnte, dass da jetzt die Wale auch endlich in der Nähe waren. Dann hieß es, oh, wir haben gleich die Tiere, macht euch mal fertig. Natürlich auch mit so einem Schlauchboot, mit so einem Rip einfach nur rausgefahren. Ich bin dann nach vorne gegangen, um mich anzuziehen. Und es war wohl so, dass natürlich war es dann auch offshore richtig, richtig wellig. Ne? War ein bisschen rau. Das macht mir so vom Seekrankheit her gar nichts aus. Da hieß es, macht euch mal fertig, zieht euch an. Wir gehen gleich ins Wasser und gucken mal, wie die sich so verhalten, um das mal so ein bisschen so abzutaxieren. Und dann hat der Skipper irgendwie ist kräftig angefahren und ich war noch dabei, mich gerade in meinen Tauchanzug zu quälen. Und konnte mich dann auch, weil ich, ne, so gerade halb im Anzug war, auch nicht festhalten. Hob wegen den Wellen dann richtig ab und bin dann sehr unglücklich gefallen, sodass meine, ja, Schienbeinkopf angebrochen waren und auch die Innenbänder wohl durch waren.
Ja. Was du in dem Moment natürlich noch nicht wusstest.
Ich wusste es nicht, nein, es hat natürlich wehgetan. Gut, ich dachte auch erstmal eine Verstauchung. Wir hatten sogar einen Arzt an Bord, der hatte auch gesagt, so, ja, meinst du, du könntest ins Wasser? Aber ganz ehrlich, ich wollte ja auch ins Wasser. Und,
also
ja.
Du bist danach mit gebrochenem Bein und gerissenen Bändern ins Wasser gegangen.
Ja, genau. Also ich glaube auch, hätte ich gewusst, dass wirklich die Bänder durch sind und so, hätte ich es wohl nicht gemacht. Auch, es hat genauso wehgetan, ob ich jetzt im Wasser war oder nicht, dann gehe ich natürlich ins Wasser. Ne?
Das kühlt ja auch ein bisschen in Norwegen.
Kühlt ein bisschen, habe ich mir dann auch so gesagt.
Oh nein.
Ja, also doch, dann bin ich natürlich reingegangen.
Okay.
Also du musst ganz ehrlich sagen, das Flösseln ist mir schwer gefallen. Also das hat schon, das habe ich fast nur mit dem rechten Bein gemacht.
Das Flösseln?
Das Flossenschwimmen, also um zu den Tieren
hinzukommen. Sagt man dazu Flösseln?
Ich habe es jetzt mal so genannt.
Es gefällt mir sehr gut.
Also
sehr
auf
schön,
jeden
das
Fall war es kein richtiges. Ich habe normalerweise kann ich schon schneller dann auch schwimmen, wenn es darum geht.
Und das galt dann ja nicht nur für den Tag, sondern du hast den kompletten Dreh durchgezogen, richtig?
Genau, also insgesamt waren wir eine Woche vor Ort. Der Drehtag mit Vanessa war ja nur ein Tag, ja.
Und an welchem Tag aus dieser Woche ist das passiert?
Am allerersten natürlich.
An Tag 1. Also du hast eine Woche lang mit dieser Verletzung durchgezogen.
Ja, genau. Ich weiß nicht rückwirkend, ob das so schlimm war. Aber ja, ich wusste es da auch nicht besser. Der Arzt, der dabei war, hat ausgeschlossen, dass es ein Kreuzbandriss ist. Und das war es ja auch nicht. Aber so ziemlich alles andere war Schrott. Es war angeschwollen und es war auch grün und blau. Aber ja, ich habe die Tragweite da noch nicht überblickt. Als ich eine Woche später zu Hause war, bin ich dort auch zum Arzt, wurde auch ins MRT oder was das war geschoben und da hieß es, auf keinen Fall auftreten, hier sind die Krücken und dann war ich 8 Wochen auch krankgeschrieben. Und dann wusste ich, was eigentlich los war, ja.
Krass. Also, da kann man sagen, du bist hart im Nehmen und trotzdem will man das nicht tauschen, auch wenn wir noch nicht über die Begegnungen gesprochen haben, die auch da auf dieser Reise wieder fantastisch waren. Aber irgendwie fand ich das eine sehr einprägsame Geschichte, wie sowas dann manchmal dann auch abläuft und was es einem abverlangt. Damit haben wir ja schon das Thema so ein bisschen angerissen, dass du immer mal wieder bei Drehs mitarbeitest. Und das hast du im letzten Jahr, 2024 war das, oder?
2024.
Genau, du hattest letztes Jahr auf der Boot erzählt, dass das jetzt ansteht und mittlerweile hast du das erlebt ich hätte schon fast gesagt, hinter dich gebracht. Und zwar bei einem großen Kinofilm mitzuarbeiten.
Genau, ja.
Was ist da deine Aufgabe?
Ich hatte hin und wieder auch vorher schon mal bei Film- und Fernsehproduktionen mitgewirkt. Verschiedene Art, dass ich sowohl die Schauspieler ausgebildet habe. Ich bin ja auch Gerätetauchlehrerin und Freediving-Tauchlehrerin, dass ich die vorbereite. Oder auch mal die Unterwasser-Filmaufnahmen übernehme. Oder auch mal hier und da gedoubelt habe. Mhm. Und ja, auch ich habe ein recht gutes Netzwerk auch. So kam es, dass ich hier und da auch mal Filmteams aus Köln auch mal vielleicht auch gute Tipps gegeben habe. So war ich auf jeden Fall in Erinnerung geblieben. Und die kamen dann letztes Jahr auf mich zu, ob ich da nicht unterstützend tätig sein könnte, um die Schauspieler erstmal auszubilden. Es handelt sich um eine große Produktion. Der Film ist mittlerweile abgedreht.
Komplett.
Ja, der wird auch dieses Jahr 2025, ich weiß leider nicht genau, wann in die Kinos kommen.
Und der heißt?
Der wird The Fisherwoman heißen.
Auch auf Deutsch?
Ich glaube, ich weiß nicht, ob die denen nochmal einen anderen Titel geben werden. Ich
könnte die Fischerin.
Die Fischerin wird das auf
die
Deutsch.
Die Fischerin vom Bodensee.
Ja. Genau, The Fisherwoman war Arbeitstitel und ich denke mal, dass der unter dem Namen auch in die Kinos kommt.
Okay. Und eine recht bekannte Schauspielerin, Emma Thompson.
Genau.
Ich muss ganz ehrlich sagen, ich gucke so wenig Filme. Du musstest mir erst mal kurz erklären, wer ist Emma Thompson? Aber ich glaube, ja, ich hatte doch schon Filme mit ihr gesehen.
Genau, ganz sicher sogar. Emma Thompson hat auch hat zwei Oscars auch gewonnen und auch andere tolle Filme schon.
Und aus welchen Rollen? Bekannt aus den Rollen?
Viele kennen die bestimmt von Harry Potter. Da war sie eine der Professorinnen.
Welche Professorin?
Ich bin
McGonagall, oder? Kann das sein?
Wie sie jetzt in der Rolle heißt, weiß ich jetzt tatsächlich gerade gar nicht. Aber von Harry Potter kennt man sie. Oder einer meiner Lieblingsfilme war auch, was vom Tage übrig blieb.
Okay.
Und viele, viele mehr. Also wenn man mal die Filmografie mal googelt, ist eine richtig lange Liste. Mhm. Die ist ja schon, ich glaube, schon von Jugend an Schauspielerin. Und jetzt ist sie, ich glaube, man darf das verraten, Mitte 60. Also die ist ja wirklich sehr, sehr aktiv gewesen. Hat viele tolle Filme, beeindruckende Filme schon gedreht, ja.
Und genau, und was war in dem Fall dann deine Aufgabe? Du solltest sie ein bisschen darauf vorbereiten?
Genau, also es ist ein Film, wo auch am Ende kommt es auch zu zwei Unterwasserszenen. Und um Emma noch mal ein bisschen darauf vorzubereiten, sollte ich sie zunächst auch mit Atemgerät so ein bisschen darauf vorbereiten, damit sie dann auch, wenn sie die Filme unter Wasser dreht, auch mal immer mal wieder zwischendurch einen Atemregler annehmen kann. Wobei stellte sich nachher raus, dass sie auch einen Open Water Diver schon hatte. Mhm. Das war quasi dann in dem Fall noch so ein bisschen so ein Refresher. Da hatten wir das letztes Jahr im Februar in einem Indoor-Tauchzentrum so ein bisschen sie noch mal ein bisschen damit vertraut gemacht und dann vor allen Dingen auch in einem zweiten Schritt an sie dann das Freediving rangebracht, dass sie halt auch in der Lage ist und sich dabei wohlfühlt, auch längere Zeit mal unter Wasser zu sein, ohne zu atmen. Mhm. Und die Herausforderung ist natürlich, dass die dann nicht, wie man das aus dem Freediving-Sport kennt, bei Statik beispielsweise einfach nur regungslos ins Wasser liegt, sondern sie muss sie auch wirklich schauspielern und ihre Rolle da abliefern tatsächlich.
Mhm. Und hat es gut funktioniert?
Ja, wir haben das langsam gesteigert. Also erst mit Atemregler, dann ohne Atemregler und natürlich auch zum Schluss ohne Maske, weil in der Rolle hat sie ja keine Tauchermaske auf.
Klar.
Dann hatte ich ihr am Anfang noch einen Noseclip gegeben, damit das Wasser nicht so in den Rachen so ein bisschen reinkommt. Man kennt das vielleicht, wenn man den Kopf gerade hält, sodass die Nase nach unten zeigt, dann läuft ja wenig Wasser rein. Das war aber in der Rolle nicht möglich. Das heißt, die musste auch so ein bisschen um sich strampeln. Da habe ich sie so langsam darauf vorbereitet, sodass sie dann zum Schluss auch komplett ohne Maske, ohne Atemregler sowieso und ohne Nasenklammer dann auch mehrere Meter unter Wasser war und performt hat.
Cool.
Also hat sie richtig toll abgeliefert zum Schluss, ja.
Und du hast sie dann aber auch gedoubelt.
Ja.
Wir bewegen uns hier ein bisschen vorsichtig, weil man nicht zu viel verraten darf. Ja, aber ich glaube, man kann sagen, es gab dann eine Kampfszene unter Wasser.
Mhm. In der Rolle später, genau. Wir stellten dann heraus, dass sowohl von der Größe, von der Optik, von der Figur ich doch eine echte Ähnlichkeit mit Emma hatte. Und dann hieß es, sie macht natürlich ein paar Szenen oder vieles, hat sie, wo man vor allen Dingen in den Close-Ups, wo man ihre Mimik sehen konnte und auch musste, für die Rolle war das sehr wichtig, war sie auch ein paar Meter unter Wasser. Und das hat sie alles selber gemacht, muss man ganz ehrlich sagen, und hervorragend gemacht. Es gab aber auch ein paar Szenen, wo sie später auch im Film ja an Handschellen gefesselt unter Wasser richtig eine Kampfszene performen musste. Und tatsächlich bei den Dreharbeiten, wo das dann mehrere Meter, also so gute 10 Meter unter Wasser war und wie gesagt, ohne zu atmen und das alles
mit Handschellen.
Mit Handschellen und diesem Kostüm, wo man ja auch Abtrieb hat. Also so, man hat natürlich.
Genau, also Kleidung.
Keinen Theoprenanzug an, sondern was das Kostüm halt in dem Fall war. Also ihr Outfit in dem Film. Das handelte sich um so einen Overall, der sich natürlich auch mit Wasser vollsaugt etc. Und das konnte man auch jetzt der Emma ja nicht zumuten, dass sie das in so großer Tiefe macht.
Und dann hat man so gesagt, also Doris, dann könnten wir dir vielleicht die Handschellen anlegen und dich auf 10 Meter versenken.
Ja, und da habe ich natürlich sofort gesagt, kein Problem, mache ich. Nein, aber auch, weil wir ausgezeichnete Sicherungstaucher und so dabei hatten und ich mich zu keinem Zeitpunkt auch unwohl dabei gefühlt habe.
Und du bist ja auch
habe.
Wirklich, das haben wir bisher noch nicht so betont, du bist eine ausgezeichnete Freitaucherin. Du hast sogar mal deutsche Rekorde aufgestellt. Das war nie, glaube ich, dein großes Ding. Aber du, was war das, der tiefste Tauchgang in einem See?
Genau, das war der zu dem Zeitpunkt, das war vielleicht 2012, 13 sowas um den Dreh.
Wie tief taucht man denn da, um so einen Rekord zu holen?
Das war damals die Besonderheit, dass wir in Deutschland immer unterscheiden, auch im See und im Meer. Da hatte ich eine Zeit lang, oder habe ich das wiederholt, jeweils den tiefsten Tauchgang im See. Das war, glaube ich, einmal 47 Meter und dann, es war immer so knapp 50.
Okay.
Dann hat wieder jemand anders, ich glaube, das war damals Elisabeth Hummel, hatte dann nochmal einen Meter draufgelegt und dann habe ich es dann nochmal wieder einen Meter tiefer gemacht.
Sehr gut. Also nur
knapp,
um mal
knapp 50 Meter im See, ja.
Also nur um mal das kurz einzuordnen. Ich habe das gerade so dramatisch gesagt, dich da mit Handschellen zu versenken und so. Und also ich meine, das ist natürlich psychisch auch wirklich ein Unterschied. Ist man da jetzt in einem Neoprenanzug?
Man
und
sieht nichts, man kann nicht atmen.
Richtig,
es ist dunkel.
Du hast keine Maske, du hast einen Wollpulli an, du hast Handschellen an.
Keine Flossen
an und dann auf 10 Meter Tiefe, ich glaube, dein Fuß steckte noch in irgendeiner Schlinge.
Ja, genau, richtig. Damit ich eben nicht hochfloate, war mein Fuß, was man dann auf dem Film...
Achso, du wurdest wirklich auf dem Boden festgebunden?
Ich wurde runtergezogen und unten gehalten, solange wie halt der Take dauerte.
Okay. Und also das ist dann schon eine krasse Herausforderung. Und als du das gemacht hast, war das reiner Spaß oder war das schon auch was, wo du gedacht hast, so, oh.
Nee, also ich muss ganz ehrlich sagen, für mich war das reiner Spaß. Ich fand es richtig, wirklich toll. Also ich würde es auch sofort wieder machen. Das ganze Surrounding, diese ganze Atmosphäre dort. Die ersten Übungen hatten wir ja in dem Indoor-Becken gemacht, hier in Montemarien-Rheinbach, wo es hell und warm ist und sowas. Und auch die Trainings mit Emma und noch einer zweiten Schauspielerin, die ich auch ein Stück weit mit ausgebildet habe, mit der Judy Greer, die war auch dabei. Die hat die zweite Hauptrolle. Mhm. Die kennt man so von How I Met Your Mother und so.
Ah.
Ist auch eine sehr bekannte Schauspielerin.
Cool.
Mhm. Mhm. Genau, und die richtigen Aufnahmen dann waren in so einem Studio in Belgien, was extra dafür gebaut wird, wo man wirklich Film- und Fernsehaufnahmen macht.
Okay.
Ja, und deswegen, das war in einem sehr professionellen Umfeld. Mit, wie gesagt, guten Safety-Divern. Also ich hatte zu keinem Zeitpunkt das Gefühl, dass es unsicher ist.
Ja.
Und hätte ich ein Zeichen gegeben, wäre auch sofort jemand gekommen und hätte mir Luft gegeben.
Was war das vereinbarte Zeichen? Hände gefesselt, Füße festgebunden, dreimal mit dem rechten Auge blinken? Oder?
Ja, so in der Art. Es war wirklich mit dem Kopf eine Bewegung, ja. Aber das war kaum möglich, nötig, weil die machen das ja auch öfter. Das sind jetzt keine Leute, die tauchen und jetzt einmal in ihrem Leben auch Safety Diver sind, sondern die sind das
Blick.
Auch gewohnt. Und das war letztendlich vielleicht 2-3 Minuten und ich kann ein bisschen länger, wenn ich ein bisschen geübt habe.
Ach so, also du warst dann 2-3 Minuten gefesselt unter Wasser, das ist kein Problem.
Genau.
Cool. Aha. Hammer.
Also mit dem Luftanhalten. Ich war insgesamt länger unter Wasser, nur zwischendurch kam dann jemand, hat mir Luft gegeben. Ich bin quasi dann unter Wasser geblieben und es wurde immer wieder von verschiedenen Blickwinkeln und da haben die immer viele verschiedene.
Okay, also hast du quasi fast einen Scuba-Tauchgang gemacht, nur mit viel Luftanhalten zwischendurch.
Also es gab verschiedene. Das zog sich ja über eine ganze Woche, die Dreharbeiten. Wahrscheinlich wird es im Film.
Aber du durftest schon zwischendurch mal auftauchen in der Woche.
Ich durfte in der Woche tatsächlich mal auftauchen und habe auch was zu essen bekommen. Ja.
Sehr cool. Wie war denn die Dynamik mit diesen Schauspielerinnen? Also man kann sich ja alles vorstellen von Die sind super nett und es ist total cool, bis hin zu, die sind total gestresst und haben halt tausende Leute um sich rum und man hat eigentlich keinen wirklichen Kontakt. Mhm. Wie war das für dich?
Das Erstere, also beide Schauspielerinnen, ich habe deutlich mehr mit der Emma Thompson gemacht. Also Emma war oder ist eine super sympathische Frau, auch total nahbar. Von ersten Augenblick an total offen und ja, es war sehr angenehm, die Zusammenarbeit auf jeden Fall. Und witzig war auch, dass wir, genau, nach diesem, weiß ich, einen halben Tag, den wir wirklich im Wasser gearbeitet haben, geübt haben, trainiert haben, dann fängt man ja doch durchaus an, ein bisschen zu frieren. Vor allen Dingen, wenn man später dann nur das Kostüm anhat und keinen wirklichen Neoprenanzug, da sind wir auch mal noch gemeinsam in die Sauna gegangen, ach, cool. Um uns wieder aufzuwärmen. Und das war wirklich von vorne bis hinten wirklich lustig. Und sie hat auch so ein bisschen von ihrem Privatleben so ein bisschen geteilt, also wo sie so lebt und was sie so macht. Mhm. Also es war wirklich sehr angenehm und eine sehr sympathische Frau.
Und wie ist das für dich? Bist du mittlerweile durch die Zusammenarbeit einfach mit Stars so, dass du einfach das wie ganz normale Menschen siehst, die sie ja sind? Oder hast du da vielleicht auch mal so Momente, wo du dann doch so ein bisschen starstruck bist und so denkst, oh wow?
Also erstmal war ich jetzt von Emma Thompson wirklich total auch von ihrer ganzen schauspielerischen Leistung hoch beeindruckt. Mhm. Ich bin aber allgemein nie so ein Groupie. Also auch, ich finde viele Menschen, die mich inspirieren, die mich beeindrucken, die ich so als Vorbilder habe. Aber da, ich hatte noch nie immer eine oder zwei Personen, die ich so angehimmelt habe und da, ne, das, so funktioniere ich sowieso nicht. Mhm. Deswegen würde ich auch sagen, dass ich die als ganz normale Person sehe, mit ihren Stärken und Schwächen. Ja.
Sehr cool. Wir gehen mal in die nächste Kategorie und zwar das Logbuch.
Logbucheintrag.
Du hast ja gerade schon so ein bisschen angedeutet, wie du so tickst oder auch nicht tickst. Und das wollen wir natürlich hier nochmal ein bisschen genauer herausfinden. Und da finde ich ganz spannend, auf deine Vita einzugehen, weil du warst nicht immer Tauchlehrerin, sondern bis 2009 hattest du einen Bürojob. Was ist passiert, dass du den an den Nagel gehangen hast und gesagt hast, weißt du was? Ich werde jetzt Tauchlehrerin.
Ja, also es ist tatsächlich so, dass ich jetzt inzwischen schon gut 30 Jahre tauche.
Mhm. Man kann es kaum glauben.
Und am Anfang ist das ganz normal, also mit Gerät anfangs, wie man das so kennt, in einem Tauchverein. Und das war immer schon auch ein wichtiges Hobby von mir. Und ich habe fast immer mal jede freie Minute unter Wasser verbracht, sobald man das konnte. Urlaube, Fortbildung, alles so gemacht, bis ich schließlich dann nach 10 Jahren Tauchzeit alles bis auf Tauchlehrer, meinen Tauchlehrerschein hatte. Und ich hatte tatsächlich nie vor, Tauchlehrer zu werden. Mhm. Vielleicht auch, weil ich nie dachte, dass das eine Option ist, dass man das in Deutschland so basiert wirklich machen kann und damit seinen Lebensunterhalt auch bestreiten kann. Das war schon 2005. Da hat die Firma, in der ich gearbeitet habe, war insolvent. Das heißt, ich hatte von jetzt auf gleich keinen Job mehr.
Okay.
Genau. Und dann dachte ich mir, Mensch, dann machst du mal das, was dir am meisten Spaß macht.
Du bist 2005 zur Tauchlehrerin geworden.
Genau. Und da habe ich mal so geguckt, wo man denn gut tauchen kann. Und ich weiß gar nicht, ob das noch so populär ist. Damals haben viele so Ausbildungen gegen Mitarbeit gemacht. Und da war ich eine ganze Saison auf Mallorca und habe da gelebt, mitgeholfen auf der Tauchbasis, ganz viel geguided, alles noch mit Gerät zu dem Zeitpunkt, mit Scuba. Und dann wird man halt, du kriegst gratis eine Unterkunft und so weiter. Und der nächste Schritt war halt Tauchlehrer. Dann dachte ich mir, na gut, wenn du hier schon gratis ackerst, dann machst du halt das auch noch mit. Und dann habe ich halt am Anfang nach CEMAS und dann nochmal komplett alles nach einem anderen Verband, nach SSI, nochmal die ganzen Stufen mal durchlaufen. Ich hatte ja, ich glaube, 9 oder 10 Monate Zeit. Mhm. Genau, und Ende 2005 habe ich dann mit dem Tauchlehrer-Zertifikaten da die Insel wieder verlassen und bin dann zunächst wieder zurück nach Deutschland. Mhm. Hab dann auch wieder in meinem gelernten Beruf gearbeitet.
Und zwar?
Ich habe eine Bauzeichnerlehre gemacht.
Okay.
Bauzeichnerin bin ich und habe dann so innerbetrieblich so Weiterbildung gemacht, dass ich so CAD-Konstruktionen gemacht habe. Also in der Baubranche konstruiert sozusagen.
Okay. Und dann 2009?
Genau. Genau, es war so, dass ich dann nochmal 3-4 Jahre in einer Baufirma gearbeitet habe, aber da auch schon immer sehr viel ausgebildet habe, bis irgendwann halt der Hauptjob auch gestört hat. Ne? Also ich habe dann ein Nebengewerbe gehabt,
wo ich Tauchkurse. Geht dir das auch so? Dein Hauptjob stört?
Nein, zusätzlich zu vielen Tauchausbildungen am Wochenende und abends noch eine mindestens 40-Stunden-Woche zu haben.
Ja.
War dann eigentlich quasi gar keine Freizeit mehr. Ne? Dann habe ich gemerkt, okay, nur noch entweder im Büro oder das war irgendwie was zu viel. Ja.
Ja.
Und ich habe mich halt entschieden, nicht, dass das Tauchen zu viel war, sondern dass dieser Bürojob halt einfach
der
zu viel war.
Ja. Ja, super, super, super. Und dann hast du es gekündigt.
Und dann habe ich mich mal orientiert und festgestellt, dass in Siegburg gerade so ein Indoor-Tauchzentrum gebaut wurde.
Mhm.
Und die brauchten noch ein paar Tauchlehrer. Und da war ich am Start, einer der ersten Tauchlehrer da.
Eine der allerersten Personen.
Ja. Ich war natürlich nicht alleine, wir waren zu viert. Und da war ich eine von, als sie eröffnet haben, 2009 war das.
Mhm. Das heißt, du bildest jetzt seit 16 Jahren hauptberuflich Tauchschüler und Tauchschülerinnen aus. Und es war auch so, dass mir, ich glaube schon vor Jahren, hat mir irgendeine Person mal geschrieben, ey, du müsstest mal die Doris Overmann interviewen. Die hat mehr Tauchschüler ausgebildet als alle anderen Deutschen. Und wahrscheinlich
stimmt.
Das weiß
ich nicht. Ich weiß ja nicht, wie viel die anderen so machen. Es waren ein paar.
Sehr cool. Und wenn ich das mal richtig gelesen habe, dann war dieser erste Tag im Dive for Life, diesem Tauchcenter in Siegburg, diese Eröffnungsfeier oder wie auch immer.
Ja,
ein folgenschwerer Tag.
Genau, es war irgendwie offiziell, wurde, glaube ich, im September eröffnet und es war Ende August nochmal so für geladene Gäste. Also wir als zukünftige Mitarbeiter waren natürlich da und die haben halt, das Wasser war schon drin und wollten wir für geladene Gäste, haben sie so ein Pre-Opening gemacht. Und ich glaube, du spielst auf die Apnoe-Taucher an, ne?
Oh ja.
Weil bis zu diesem Zeitpunkt habe ich natürlich super viel Gerätetauchgänge schon gemacht, auch auf jeden Fall vierstellig. Und viele, viele Scuba-Diver ausgebildet. Und ich habe, wenn man es eigentlich so nennen will, ich habe auch mal Freediving gemacht. Es hat nur zu dem Zeitpunkt keiner so genannt.
Ja.
Natürlich habe ich auch mal Streckentauchen und Statik gemacht, aber so einfach aus Spaß. Ne? Im Verein, so im Konditionstraining wurde das so eingebaut. Aber nie strukturiert. Und an diesem Eröffnungstag war auch eine Gruppe Apnoe-Taucher da, die da einfach so ihr Ding gemacht haben. Und das hat mich total fasziniert und auch beeindruckt. Die hatten so einen kleinen Spaßwettkampf gemacht und nannten das Herr der Ringe.
Okay.
Die sind natürlich mit einem Atemzug darunter auf 20 Meter Tiefe, haben sich da gemütlich hingelegt und haben Bubble Rings gemacht.
Also die Luft so ausgepustet, dass die wirklich als
Kringel
als perfekter Ring.
Sieht toll aus, ja.
Genau. Nach oben steigt.
Und da, das war so ein Spaßwettbewerb und wer am meisten Kringel schafft, hätte dann gewonnen. So, ne? Und dann legen die sich da halt hin, während sie mit einem Atemzug darunter getaucht sind und kommen mit einem breiten Grinsen und lachend wieder hoch und haben einfach nur Spaß. Und da dachte ich, das willst du auch können. Ne? So, das war so.
Magst du mal, ich will jetzt nicht ketzerisch sein, aber magst du mal den Unterschied aufmachen, den ich auch beobachte, wenn ich im Dive for Life bin, zwischen eleganten Freitauchenden, die auf 20 Meter runtertauchen und ganz entspannt mit einem Grinsen wieder auftauchen, und den Scuba-Divern, die sich da durch das Wasser ackern.
Ja, manchmal wirkt das so.
Das ist total gemein, dass ich dir das jetzt in den Mund lege.
Ja.
Ich nehme das jetzt zurück. Ich mache das jetzt selber.
Ich habe dann also sonst mach du.
Ja. Also ich beobachte, dass eben diese Eleganz und Leichtigkeit der Freitauchenden, und dann sieht man die Scuba-Taucher, die mit ihrem ganzen Gerödel, mit den Flaschen, schnaufend schon irgendwie das draußen rumtragen und dann ins Wasser springen und dann irgendwie mit dem ganzen Gepäck und ihren Westen und BCDs und allem Möglichen da irgendwie rumschwimmen. Und ich finde, es ist so ein krasser Kontrast, wie die Unterwasserwelt erkundet wird. Und du bist ja nun wirklich, kennst dich in beiden Welten super auf. Und beide Welten haben natürlich ihre totale Berechtigung. Ich habe auch einen Open Water und einen Advanced Diver mal gemacht. aber nicht weit darüber hinaus. Also ich bin wirklich, was Scuba-Tauchen angeht, ein totaler Anfänger. Übrigens auch, was das Freitauchen angeht. Aber ich habe auch in beide Welten mal so ganz kurz meine Nase reingesteckt und beides macht unfassbar viel Spaß. Also ich will wirklich keinem Scuba-Taucher irgendwie jetzt das schlecht reden. Aber ich finde einfach dieser Unterschied, wie das alleine wirkt, wie man sich in diesem Element bewegt, ist, ja. Also es ist ein Unterschied von Welten.
Ist es auch, ja. Also mir macht auch nach wie vor noch Spaß, mit Flasche zu tauchen, muss ich sagen. Ich kenne auch Freediver, die sagen, okay, ich setze mir nie wieder eine Flasche auf. Mhm. Es gibt einfach Tauchplätze oder Einsatzmöglichkeiten, wo das einfach mit Flasche noch mehr Sinn macht. Aber wenn man mich fragt, so privat, wo hast du jetzt mehr Spaß dran, dann ist es definitiv das Freitauchen. Ne? Also einmal muss ich sagen, so Indoor-Tauchzentren ist natürlich auch ein super Gebiet für Leute, die mit dem Hobby anfangen, mit dem Tauchen anfangen. Deswegen sieht man da auch viele Gerätetauchanfänger, die vielleicht das mit dem Tarieren noch nicht so perfekt beherrschen.
Das könnte natürlich meinen Blick noch ein wenig einfärben.
Ja. Das könnte deinen Blick da ein bisschen eingefärbt haben. Und das ist ja auch super, dass sie das dann da üben, anstatt jetzt in Korallenriffen und schlecht tariert da schon die Korallen zerdeppern.
Absolut.
Deswegen lieber so Tarierübungen in so einem künstlichen Wasserkörper, wo sie zumindest am Riff nichts kaputt machen können. Das sieht dann manchmal ein bisschen unbeholfen aus, stimmt. Aber jeder ist ja mal klein angefangen. Ne?
Also ich merke auch, ich muss mich wirklich bei allen Scuba-Tauchern entschuldigen, die im Wasser da ihre ersten Schritte machen. Und also meine ersten Schritte werden fürchterlich ausgesehen haben. Insofern.
Und man ist auch viel unbeweglicher mit den schweren Sachen und ist tatsächlich auch langsamer und behäbiger. Ne? Also ich habe meistens Scuba-Tauchen gemacht, ich habe aber auch mal so eine Grundausbildung im Tech-Tauchen gemacht, im Rebreather. Habe mir das alles mal angeguckt, damit ich besser weiß, was ich dann nicht mache. Genau, deswegen, man ist dann einfach auch gar nicht so beweglich.
Ja.
Und beim Freediving sind natürlich auch Anfänger dort, aber man kann auch in diesem Indoor-Tauchzentren zum Beispiel, da haben wir ja hier in Nordrhein-Westfalen mehrere, was natürlich ein schöner Luxus ist. Man kann aber auch als fortgeschrittener Taucher, sagen wir mal, als Beispiel, Siegburg ist ja 20 Meter tief, der Turm dort. Und auch wenn man sagt, oh, 20 Meter ist für mich keine Herausforderung mehr, kann man da mit ein paar Sachen trotzdem noch sehr viel weiter üben und weiter trainieren. An Technik und auch vom Druckausgleich her. Es gibt dann auch, obwohl es vergleichbar flach ist für einen geübten Freediver, kann man da auch noch sehr, sehr gut weiter trainieren. Und dann geht's
wirklich. Was wäre so eine klassische Übung, die dir einfällt?
Also erstmal generell ganz viel Techniktraining und dass man versucht, zum Beispiel möglichst stromlinienförmig zu sein. Wir wollen dann geht es ja dann immer rum, hoch und runter zu tauchen in dem Fall. Meistens an einem Seil orientiert, um halt auch tiefere Tauchgänge zu simulieren und dann auch möglichst einen effizienten Flossenschlag zu machen. Wenn zum Beispiel jemand sagt, so wie du das auch angedeutet hast, oh, das sieht immer so elegant aus, wenn ihr das macht, dann freue ich mich dann zum Beispiel schon, wenn ich das so höre. Aber unser erstes Ziel ist nicht, dass das elegant aussieht, sondern wir wollen möglichst effiziente Bewegungen machen, weil das natürlich Sauerstoff einspart. Das heißt, wenn wir weniger Sauerstoff unnütz verbraten, nenne ich es jetzt mal, dann ist das ja auch länger sicher. Und vor allen Dingen kommt auch der Atemreiz später. Ne? Ja. Je mehr Sauerstoff wir verbrennen, desto mehr CO2 entsteht ja und der Atemreiz kommt schneller. Also ist das immer eine Sache, die man auf jeden Fall immer weiter üben kann und muss, auch an der Entspannung zu arbeiten. Wenn man das jetzt einmal gemacht hat, dann hat man es vielleicht geschafft. Aber wenn man das häufiger macht, wird man immer entspannter, man wird immer ruhiger, sowohl mental als auch körperlich. Und man verfeinert immer seine Körperhaltung, seinen Beinschlag, dass man nur die Muskeln benutzt, die man auch wirklich braucht. Und das Resultat ist dann, dass das möglicherweise elegant aussieht.
Sehr gut. Ja, bei der Entspannung, da musste ich gerade an Jennifer Wendland denken. Gute Freundin von dir, wenn ich das richtig einordne. Mit die hatten wir letztens im Ocean Talk und sie meinte auch so, dieses Level an Entspannung, sagen Leute, ja, ich bin voll entspannt. Und sie sagt, nein, du bist überhaupt nicht entspannt. Und bei sich selbst merkt sie auch, Jahr für Jahr erlebt sie oder erreicht sie ein höheres Level an Entspannung, wo man vorher schon dachte, boah, bin ich entspannt. Und dann erst feststellt, okay, es geht ja noch entspannter. Total spannend. Und Es gibt neben den Freitauchkursen, den Tauchreisen, den Filmengagements noch einen Bereich, den du machst, den ich super spannend finde. Und zwar für die European Space Agency. Also du bildest Astronauten aus.
Genau, also bei der ESA in Köln. Man muss sagen, ich bin einer von einem größeren Team natürlich, von dem Tauchsupport-Team dort, haben wir beim DLR, das ist direkt in der Nähe vom Flughafen in Köln, auch ein 10 Meter tiefes Becken, wo wir die Astronauten, wo die quasi den Spacewalk trainieren, dass sie quasi, wenn die aus der ISS ausgehen und Außenbordeinsätze machen müssen und sich dann ja in Schwerelosigkeit begeben. Das simulieren wir auch in Köln. Ja. Unsere ganzen europäischen Astronauten werden da so vorbereitet, dass die da schon mal dieses schwerelose Gefühl kennen. Die Module, also zum Beispiel die ISS, aber auch so ein Airlock von der Mir und noch zwei, drei andere Module, sind da originalgetreu nachgebildet.
Und schwimmen in diesem 10 Meter Tiefen?
Nee, die sind dann, die haben Abtrieb, die stehen dann am 10 Meter Tiefe. Die Astronauten, die müssen dafür sorgen, dass die dann in so einem Schwebezustand sind, von der Tarierung her. Und alle Handrails und alles, was die eins zu eins so im All vorfinden, ist da exakt nachgebildet.
Und die haben dann keinen Neoprenanzug an, sondern auch einen Spaceanzug?
Ja, jein. Wir bei uns in Köln haben nicht den vollen Druckanzug. Nachdem die das bei uns durchlaufen haben, die europäischen Astronauten gehen dann auch nochmal nach Houston. Die haben natürlich, wie man das von Amerika erwarten könnte, das so ein ähnliches Center da nochmal in Texas, nochmal größer und tiefer. Und die haben vielleicht auch ein anderes Budget als wir. Auf jeden Fall haben die da dann auch diese richtigen Druckanzüge. Wir haben Teile davon, Komponenten. Also die haben dann darunter auch einen Neoprenanzug bei uns in Köln. Ziehen dann so ein Overall drüber und wir versuchen das alles so gut zu simulieren, dass es diesem Druckanzug sehr nahe kommt. Also die haben dann auch schon diese Boots an, dass die dann auch nicht selber mit Flossen beispielsweise manövrieren können, sondern so Boots, dass sie sich dann auch in diese Halterung einklinken können, wie sie das dann später auch müssen, um Reparaturarbeiten zum Beispiel zu machen. Die gehen ja nicht ins All, um Spaß zu haben, sondern die haben ja immer einen konkreten Auftrag, irgendwas austauschen, was reparieren, sowas halt. Oder auch die Handschuhe, die haben dann erst Neoprenhandschuhe an, damit das so simuliert wird, dass die sich nicht so gut bewegen können, wie man es jetzt an der Luft macht. Wird dann nochmal so ein Strap drum gemacht und dann kommen nochmal tatsächlich diese Handschuhe drüber, die sie auch im All anhaben. Mit die Bewegung und alles und auch den Helm mit Sprechfunk und alledem, Kameras, Oberflächenversorgung haben die dann von der Luft her. Wir versuchen das alles so gut es geht zu simulieren. So komplette Druckanzüge haben wir bei uns in Köln leider nicht.
Okay, und wie sieht dann da so dein Arbeitstag aus, wenn du die Astronauten ausbildest?
Das ist sehr abwechslungsreich. Wir haben da super viele verschiedene Funktionen. Und ich glaube, in dem Team, wo ich Mitglied bin, ich weiß nicht, ob wir so 12, 15 Personen sind. Das kann sowohl einfach mal ein Decksupport sein, dass man an der Oberfläche hilft. Zum Beispiel die Astronauten, die tauchen dann ja mit so einem, wir nennen das Umbilical, also Bauchnabel, wo die ganzen Versorgungsleitungen hingehen. Dass ich als Beispiel diese Aufgabe habe, dafür zu sorgen, dass die Luft nachkommt. Dann werden immer Flaschen getaucht. Und dass ich quasi diese Mechanik da bediene. Manchmal bin ich auch unter Wasser als Safety Diver, der Taucher. Da ist immer pro Astronaut, sind immer pro Person immer noch zwei Safety Diver. Einer ist dann ausschließlich dafür da, in ohne Luftsituationen ihm dann, oder sie, das sind ja Frauen und Männer, mit Luft zu versorgen. Oder auch ein zweiter, die sind ja an ganz vielen Sicherheitsleinen befestigt, so wie ja auch im All. Die Wahrscheinlichkeit, dass sie sich irgendwo verheddern, ist durchaus gegeben und kommt auch vor. Der zweite ist dann nur dafür da, falls es so eine Notfallsituation ist, den so schnell wie es geht aus diesen Halterungen zu befreien, dass der schnell nach oben gebracht werden kann. Oder auch, dann bin ich auch mal Unterwasserfilmerin, dass ich das auch mal mache. Ja, manchmal koordiniere ich das auch, das nennt sich dann Dive Supervisor, dass man quasi dann auch mal die Rolle hat, dass man die anderen Taucher so koordiniert. Also sehr abwechslungsreich, über und unter Wasser gibt es da viele, viele Funktionen.
Super, super spannend. Und Diese Astronauten, was sind das für Menschen? Also ist das ein ganz besonderer Schlag?
Ja, du hattest ja eingangs auch nochmal gefragt, wegen den Schauspielern, ob das so, ob man die jetzt so anhimmelt oder so. Alle, die ich bis jetzt kennenlernen durfte, auch von den Astronauten und Astronautinnen, kommen ein wirklich ganz normale Menschen rüber. Und ich hatte noch nie einen erlebt, der irgendwie abgehoben war. Ne?
Witzig, witziger Wortwitz.
Das war unbeabsichtigt, aber nehmen wir gerne. Abgehoben ist in der Tat schon mehrere. Inzwischen waren auch wirklich mehrere im All. Nein, aber die, sagen wir mal, die haben super viele Archivmenschen, super viele Dinge schon.
Sonst wären sie nicht
geschafft.
In der Position.
Also die haben abgeschlossene wissenschaftliche Studiengänge und sprechen viele Sprachen.
Ja. Und haben sich gegen tausende andere BewerberInnen durchgesetzt.
Richtig heftig. Die müssen ja sowohl auch Social Skills super drauf sein und das merkt man auch. Ne? Also also die sind nahbar, in der Umkleidekabine, ja, nach dem Trockgang duscht man ja auch da zusammen und so, das ist, hey, gib mir mal die Flasche Shampoo rüber oder so, das ist wirklich, oder soll ich den Kaffee mitbringen, so ganz normal, wie, das kommt einem vor wie auf Augenhöhe, ne? Okay, wobei also, mir ist schon meine Rolle da bewusst, aber das ist.
Also mir geht es auch gar nicht so um die Hierarchie, sondern diese Leute, die, wie du schon sagst, ultra viel auf dem Kasten haben, die sich gegen so viele Menschen durchgesetzt haben. Also da habe ich mich schon gefragt, wenn man mit mehreren von denen zusammenarbeitet, ob einem sowas auffällt, von wegen, das haben die alle gemein, das ist so typisch Astronaut.
Ich überlege gerade mal, das könnten mehrere Sachen sein. Also bestimmt die Zielstrebigkeit, dass sie sich ein Ziel setzen und dann auch wirklich alles dafür tun, dass sie das erreichen können. Das sind ja nicht nur Deutsche, sie kommen ja aus ganz Europa und dann muss man natürlich mit der ganzen Familie, die haben häufig auch noch eine Familie, obwohl das junge Menschen sind, mit Kind und Kegel wird umgezogen und setzen alles drauf. Einmal diese Zielstrebigkeit mit Sicherheit, ja.
Und sind das dann auch alles so Overperformer, wo das dann mega gut klappt? Oder hat man auch mal welche dabei, wo man so sagt, so, der hat ein bisschen Schwierigkeiten oder sie?
Man sieht manchmal Unterschiede. Also häufig da, wir haben auch Astronauten und Astronautinnen, die vorher schon mal tauchen waren und die sich dann direkt viel wohler fühlen. Das ist ja für die nur ein kleiner Teil von ihrem Basic-Training.
Ja.
Die müssen auch lernen, wie man jetzt hier mal einen Zahn rausmacht oder sowas, medizinische Grundkenntnisse. Ja. Dann machen sie Überlebenstraining in der Arktis und solche Dinge. Also das Basic-Training ist sehr umfassend und der Tauchbereich ist nur ein kleiner Teil davon. Da sieht man schon, dass das mehr oder weniger, dass es Leuten gibt, die das leichter fällt oder nicht leicht, aber alle haben es bis jetzt immer richtig gut gemacht. Da gibt es natürlich auch Unterschiede, wie wohl man sich in dem Medium Wasser überhaupt fühlt.
Mich würden noch, jetzt haben wir so viel über andere gesprochen, mich würde noch ein bisschen mehr Persönliches zu dir interessieren. Und ich frage mich nach, was ist jetzt? Es ist jetzt 15 Jahre, jetzt geht das 16. Jahr los, wo das Tauchen dein Hauptjob ist, wie du das so schön gesagt hast. Gab es mal Phasen, in denen du den Spaß am Tauchen verloren hast?
Den Spaß am Tauchen habe ich bis jetzt nie verloren. Ich habe schon aber hier und da gemerkt, dass ich mal was ändern möchte. Also ich bin nach wie vor immer noch sehr gerne unter Wasser. Als ich damals nach Mallorca gegangen bin, um dann quasi erstmal nichts anderes mehr zu machen, haben mir mehrere gesagt, oh, danach wirst du bestimmt den Spaß verlieren, weil die das so empfunden haben. Bei mir ist das nicht eingetreten.
Schön.
Aber ich habe für mich entschieden, also ich bilde auch nach wie vor noch viele Taucher aus und mache mal regelmäßig so Levelkurse auch für Freediver. Einsteiger, Fortgeschrittenen, bis hin ja auch zu Tauchlehrern, mache aber davon losgelöst. Also nur noch ausbilden wäre mir zu eintönig. Und bevor ich den Spaß daran verliere, habe ich gedacht, ich muss was ändern und habe halt andere Sachen mit eingestreut, wie beispielsweise das, was mir sehr viel Spaß macht, das, was wir ganz am Anfang besprochen haben, diese Reisen, die ich anbiete für Freediver zum Beispiel zugeschnitten sind. Und das Gute ist ja, dass ich mir quasi die Mitreisenden ja quasi aus meinen eigenen Tauchschülern ja füllen kann, ne? Dass ich Leute ausbilde und die dann nicht unbedingt, außer die wollen das, nicht alleine lasse, sondern wenn die merken, Mensch, mir macht das so viel Spaß, was kann man denn noch machen, als nur von Kurs zu Kurs zu springen, biete ich auch noch eine Reihe drumherum an, wie zum Beispiel so begleitete Tauchreisen oder auch Coachings und solche Dinge. Mhm. Und dann das macht das Ganze viel abwechslungsreicher und hat das Jahr über so viele kleine Highlights, die auch sehr abwechslungsreich sind. Und wenn ich dann mit den, sagen wir mal, Leuten, die ich vorher selber ausgebildet habe, sind auch oft welche von außerhalb dabei, aber oft ist das so, dass ich die bereits kenne, dann sind auch die Reisen nochmal viel familiärer und man kennt sich schon und genau, das insgesamt ist eine tolle Sache, ja.
Cool, schön, dass du da wirklich den Spaß nicht verlierst. Das freut mich riesig für dich.
Ja, und ich finde das auch unfair, wenn man dann irgendwann nur noch den Inhalt so runterleiert, wenn man einfach selber keine Lust mehr hat, dann sollte man wirklich vorher aufhören, meiner Meinung nach, ja.
Das stimmt. Gibt es trotzdem Schattenseiten an deinem Job, wo du sagst so,
Ja, manchmal, gut, es ist natürlich ein Freizeitjob, was für viele Leute Freizeit ist. Die meisten Leute wollen das abends, an den Wochenenden machen, im Urlaub und so. Mhm. Das ist natürlich mit Privatleben nicht ganz so gut vereinbar, dass wirklich die Zeiten, wenn andere halt zu Hause sind, dann ist man oft unterwegs und andersrum. Das könnte so eine Schattenseite sein.
Mhm. Du bist eine Person, die sich nicht so richtig in den Vordergrund drängt. Du hast mir am Anfang, bevor wir aufgenommen haben, auch schon erzählt, dass du Bühnen sogar eher meidest, das nicht so brauchst.
Ich brauche es nicht, genau. Es gibt Leute, die gerne sich da anbieten und wenn ich nicht muss, dann setze ich mich auch genauso gerne ins Publikum und höre anderen zu.
Ich finde das total spannend, denn es gibt natürlich viele Leute, die ich auch erlebe, die ich auch im Podcast habe, die sehr gern ihre Geschichte erzählen, die damit rausgehen, die sich sicherlich nicht scheuen, die Bühne zu suchen, um sich und ihre Projekte und all das vorzustellen. Und du bist wirklich eine nach außen dezente Person, so würde ich es beschreiben. Ich hoffe, das klingt so positiv, wie ich es meine.
Okay, danke dann erstmal.
Ich glaube, es gibt so eine Tendenz, wo man sagt, ey, wenn du was machst, dann musst du auch nach draußen gehen, dann musst du auch laut sein, damit die Leute dich mitbekommen. Also ich sag mal so eine Marktschreier-Mentalität. Und wenn du das ganz bewusst nicht machst, ist die Frage, ist das nicht auch schwierig in so einer Selbstständigkeit, wie in der du bist? Und wenn man sich aber dann jetzt anguckt, was du alles machst und was für besondere Engagements für die Filmbranche, für die ESA, für Tauchreisen. Das ist ja, also ich meine, das muss man erstmal hinkriegen, dass Leute das so toll finden, dass sie mit dir um die ganze Welt reisen, um da Taucherlebnisse zu machen. Das ist jetzt einfach so eine Beobachtung. Ich weiß gar nicht, was ich daraus für eine Frage formulieren möchte, aber hast du das, ich glaube, manchmal könnte man vielleicht so eine Angst bekommen. Die anderen sind so laut und schreien so laut rum, überspitzt gesagt. Und ich selber bin da gar nicht so der Typ für. Gehe ich da nicht unter?
Jetzt ist wieder ein gutes Wortspiel, ne? Gehe ich unter, nachdem die Astronauten nicht abheben? Ja. ich glaube, ich weiß, worauf du hinaus willst.
Super.
Ich denke dann auch ganz oft, ich müsste mal mehr dies oder das. Oder jetzt gerade mit der Boot, da wurde ich auch schon gefragt, ob ich nicht auch mal da auf der Bühne da irgendwie ein Projekt mal vorstellen will. Und ich meine, ach ja, kann ich, wenn ihr welche braucht, dann kann ich es machen, aber irgendwie habe ich mich da auch nie so aufgedrängt, sage ich mal. Ne? Also ja, es ist so, das war keine bewusste Entscheidung. Ich glaube, das ist ein bisschen so eine Typsache.
Ja, ne? Absolut.
Und jetzt ich habe halt auch festgestellt, wenn man einfach authentisch seine Sachen macht, meine Kunden zum Beispiel, ich habe ganz viele Wiederholer, die dann wiederkommen, Fortbildungskurse machen oder zu Coachings kommen oder dann sagen, ach, komm auch nochmal auf eine Reise mit und das auch wiederholt. Oder auch Mundpropaganda. Ganz viele Taucher, ich habe natürlich auch eine Homepage oder auch Instagram-Auftritt und so. Aber die
findet ihr alles in den Shownotes.
Genau, danke dafür. Aber darüber hole ich nicht die meisten Kunden, sondern entweder weil die mich schon bereits kennen oder durch Weiterempfehlungen. Und da freue ich mich ganz besonders drüber, dass das auch so funktioniert. Mhm. Oder dass, wenn jemand auf Empfehlungen kommt, da freue ich mich wirklich drüber. Ich bin jetzt über 10 Jahre jetzt auch schon selbstständig. Mhm. Also solo-selbstständig habe ich gelernt, dass das so heißt. alles so in Personalunion so zu machen. Mhm. Genau, das geht jetzt gut 10 Jahre.
Jetzt habe ich auch die Frage in meinem Kopf endlich fertig sortiert. Du hast sie schon halb beantwortet, aber das ist ja eine Typsache. Und anderen Menschen, die auch eher eine ruhige Natur sind und sich nicht in den Mittelpunkt drängen wollen, die aber trotzdem ein tolles Angebot haben, denen würdest du raten?
Jetzt muss ich den Satz beenden. Bleibt euch selber treu. Ich denke auch mal, Qualität setzt sich durch, wenn man jetzt, also zum Beispiel auch bei Kursen, eher Klasse statt Masse, ne, solche Dinge. Das fühlt sich für mich selber besser an. Und dann habe ich lieber weniger Schüler, oder weniger Kunden, die ich aber dann sehr, sehr gut ausbilde. Und ja, das zahlt sich immer aus.
Mhm. Und ich finde, du bist ein tolles Beispiel dafür, dass sich selbst treu zu bleiben und auch die Ausdauer an den Tag zu legen. Mhm. Das sind natürlich Prozesse, die nicht an Tag 1 greifen. Die Marktschreier kriegen es vielleicht hin, dass am Anfang ganz viele Leute sagen, oh, toll, da mache ich gleich mit und es geht vielleicht etwas schneller. Aber wenn man kontinuierlich eine gute Qualität liefert und diese Mund-zu-Mund-Propaganda weitergeht, die Wiederholungstäter kommen, dann baut sich da was auf, was aber auf einem super festen Fundament steht. Und ich finde das irgendwie schön. Also
Also auch das war ja nie so geplant. Das hat sich immer so ergeben. Ne? Das,
ja. Und es ist, glaube ich, wirklich auch ein Testament für die gute Arbeit, die du machst.
Das ja, danke. Ist, ja, also auch danke all meinen deuten. Leuten, die bis jetzt schon bei mir waren und mir das Vertrauen geschenkt haben.
Ja, super. Ich überlege gerade, wir machen noch mal einen ganz kleinen Abstecher in die Kategorie Am Abgrund der Meere.
Am Abgrund der Meere.
Wenn wir vom Tauchen reden und so vielen Jahren, in so vielen unterschiedlichen Bereichen, dann drängt sich mir natürlich die Frage auf, hast du da auch Sachen miterleben müssen, die traumatisierend waren? Tauchunfälle, die du selber hattest oder Tauchunfälle anderer Menschen um dich herum? Welchen Abgründen der Meere bist du begegnet?
Tauchunfälle selber hatte ich ein Glück auch noch nicht und war auch noch nicht unmittelbar dabei. Das ist das Gute. Man kann natürlich ganz viel vorher natürlich versuchen, mit Risikomanagement auch mal eine Entscheidung zu treffen, dass man Tauchgänge oder Sachen auch vorher absagt, wenn Wetter oder weiß der Teufel irgendwas nicht gerade so gut ist. Nichtsdestotrotz kann es natürlich immer zu solchen Sachen kommen. Ne? Natürlich, ich habe in den vielen Jahren ja auch viele gute gefunden, die jetzt nicht mehr leben, weil sie oft aber auch rückwirkend einen Fehler gemacht haben. Also die einen Tauchunfall hatten, daran verstorben sind. War ich nicht dabei. Wenn man das mal so reflektiert und die Hintergründe kennt, haben die aber dann leider einen der berühmten Fehler gemacht, dass sie beispielsweise alleine unterwegs waren. Und das hat sich dann direkt gerecht. Ne? Also jeder, der bei mir einen Kurs gemacht hat, merkt auch, wie sehr ich immer darauf eingehe, dass man besonders Freediving nicht alleine macht. Und häufig ist das so, dann ist der Kurs um. Ich habe 2 oder 3 Tage über nichts anderes gesprochen, über Sicherheitssachen. Dann kommen sie unter 4 Augen nochmal. Ja, aber hier so mal so 1-2 Minuten geht aber schon alleine, oder? Ich so, nein, weil das sind halt Sachen, erstmal, weil ich dann leider auch schon persönliche Verluste hatte von Leuten, die dann auch meinten, ach komm, ich habe das im Griff, ich bin ja eh, ich kenne mich da aus, oder es sind oft auch Profis, die sich dann an ein paar der wichtigsten Regeln leider dann nicht gehalten haben und das dann direkt zum Verhängnis wurde.
Hat das deinen Blick aufs Tauchen verändert? Also ich meine, so wie du es jetzt erklärt hast, war ja klar, okay, sie haben sich halt nicht an die Regeln gehalten und diese typischen Fehler gemacht. Und trotzdem, du verlierst Menschen, die du kanntest, die genau bei der Sache gestorben sind, die dir so viel bedeutet. Hat das mal Schwierigkeiten für dich ausgelöst, mental irgendwie ins Wasser zu gehen oder so? Oder warst du dir so sicher, dass dir diese Fehler nicht passieren können?
Fehler passieren ja halt. Genau, ich weiß, ich möchte das mal so beantworten. Also erstmal ist ganz wichtig, den Respekt nie zu verlieren. Mhm. Auch wenn man meint, ach, ich habe das alles schon zigmal gemacht. Dass man einem bewusst ist, dass immer irgendwas passieren kann. Und Fehler macht ja jeder. Deswegen versuche ich mich so an die Grundregeln, also immer mal zu halten, weil Fehler kommen ja noch von alleine. Ne? Wenn ich schon, sagen wir mal, fängt mit einem Bodycheck an, wenn man sagt, ach, kann ich ja eh, muss ich nicht machen.
Ja.
Wenn man so Fehlerberichte mal sich durchliest oder das hört, das ist ja ganz oft eine Verkettung von mehreren schlechten das ist ja nicht nur eine Sache. Eine oder zwei Sachen kann man meistens handeln. Wenn es dann fünf werden, dann kann irgendwann niemand mehr handeln. Und deswegen, wenn man einfach versucht, sich an ein paar Standards zu halten, die man einfach immer so macht, Sicherheitsregeln möglichst einzuhalten, und dann passiert oft noch was Unvorhergesehenes im Freiwasser. Das Wetter kann umschlagen oder irgendwelche Begegnungen mit Tieren, die man so nicht vorgesehen hat. Wenn man dann vorher noch geschludert hat, dann kann es schnell unübersichtlich werden.
Gab es mal Situationen bei dir, wo es unübersichtlich wurde? Einfach vielleicht aufgrund auch der äußeren Bedingungen oder so?
Ja, vielleicht eine kleine Sache, die ist aber auch relativ harmlos ausgegangen. Da waren wir auf den Azoren unterwegs. Damals hatte ich noch wenig Erfahrung mit den Blauhaien, die man da auch sehen darf und kann. Und ich war damals auch als einziger Guide im Wasser. Es waren viele Blauhaie. Ich glaube, das waren tatsächlich so 7. Wetter frischte ein bisschen auf, der Skipper war auch nicht so erfahren, die kippten da immer wieder noch wieder von dem Chum was nach. Und es war zeitgleich so, dass durch den Wind, der sich noch gedreht hat, auf einmal sehr viele portugiesische Galeeren da waren.
Wow.
Und dann haben wir auch entschieden, wir brechen das ab, gehen wieder alle zurück an Bord und das war es jetzt. Das war auch die richtige Entscheidung und es ist auch nichts passiert und insbesondere gar nichts mit den Haien. Nur, dass ich dann in der Hektik oder ich habe natürlich eher nach unten geguckt, um zu schauen, wo sind denn die vielen Haie, damit ich die alle im Blick habe. Und bei der Gelegenheit habe ich natürlich eine portugiesische Galeere so schön ins Gesicht gekriegt, weil ich nicht gleichzeitig auch noch die Oberfläche sehen konnte. Und das war mal mindestens schmerzhaft.
Wow. Ja, das ist nicht nur schmerzhaft, das ist wirklich krass, das Gift. Ne? Also da landen auch viele Leute mal im Krankenhaus.
Ich habe Glück, dass ich da doch noch ein robustes Herz-Kreislauf-System habe. Also so ging es mir gut, außer dass es halt gebrannt hat. Ne? Also ziemlich.
Okay. Also
da wäre das Learning daraus, noch früher zu sagen, okay, wir müssen das hier abbrechen oder noch mit mehreren Guides, das setzen wir auch jetzt um. Wenn wir 8 Leute sind, dass wir vielleicht mit weniger ins Wasser gehen und dann trotzdem noch mehr Guides auch im Wasser haben. Ne? Das war so das Learning daraus.
Also das ist auf jeden Fall ein gutes Appell an alle Tauchenden, die das kleine 1x1 wirklich jedes Mal durchzudeklinieren, weil der Ozean wird schon noch genug Überraschungen für dich bereithalten. Da bist du froh, wenn du nicht noch mit irgendwelchen Fehlern, die du dir selbst gebaut hast, handeln musst. Wir kommen jetzt in die letzte Kategorie, Ebbe oder Flut, und da gibt es ein paar Entweder-Oder-Fragen für dich.
Ebbe oder Flut?
Wettbewerb oder freies Tauchen?
Freies Tauchen.
Wale oder Haie?
Wale.
Astronauten oder Schauspieler?
Astronauten.
Gibt es etwas, was du unter Wasser noch erleben möchtest?
Ja, einiges noch. Oh Gott. Ich suche schon lange meinen Mondfisch, den ich unter Wasser mal sehe. Den habe ich immer noch nicht sehen können. Da hatte ich schon ein paar Versuche. Das zum Beispiel. Ja, da würde mir bestimmt noch mehr einfallen.
Okay, aber Mola Mola ist gern genommen.
Jawohl.
Was ich durch Wettkämpfe über mich gelernt habe, ist?
Dass ich auch, wenn die Bedingungen nicht gut sind, trotzdem ganz gut abliefern kann.
Gute Lehrer und Lehrerinnen macht aus, dass sie
geduldig sind.
Mein größter Erfolg ist,
dass ich von meinem Hobby jetzt mittlerweile leben kann.
Den konnte ich erreichen, indem,
was wir gerade besprochen haben, einfach jahrelang gute Arbeit machen, würde ich sagen.
In 5 Jahren werde ich?
Das weiß ich nicht und das finde ich auch gut so.
Sehr schön. Ja, ich tue mich auch super, super schwer damit zu beantworten, was in ein paar Jahren sein wird, was mich lange Zeit total gestresst hat, weil irgendwie hört man immer so, ja, man braucht doch einen 5-Jahres-Businessplan.
Braucht und man nicht.
Nee, ne? Braucht man nicht. Man darf einfach...
Hatte ich alles auch schon mal und jetzt finde ich es gerade gut, dass das so ein bisschen offen ist.
Schön, schön. Doris, herzlichen Dank, dass du hier warst. Vielen Dank, dass du so viele Geschichten geteilt hast, dass du diese Bühne heute angenommen hast. Ich glaube, du wirst ganz, ganz viele Leute heute mit deinen Geschichten bereichert haben. Und dann drücke ich dir die Daumen, dass du in 5 Jahren, was auch immer es dann sein wird, immer noch mit einem breiten Grinsen über deinen Hauptjob reden kannst und sagst, das ist genau das, was mir Spaß macht. Und für all die Meeresenthusiasten wünsche ich mir natürlich, dass das dann doch auch noch ein bisschen was mit dem Tauchen zu tun hat.
Ich glaube auch.
Also, schön, dass du da warst.
Danke,
vielen lieben Dank.
Ja, danke.
Das war Doris Hovermann. Was mich total begeistert hat, ist das abenteuerliche Leben, was Doris führt. So viel ihrer Geschichten haben mich abgeholt und ich habe gedacht, Mensch, da wäre ich gerne selbst mit dabei gewesen. Dass das jetzt zu Doris Berufsalltag gehört, ist doch etwas ganz Tolles. Und was ich noch viel toller finde, ist, wie sie sich das Ganze aufgebaut hat. Das hat sie ja ganz am Ende erzählt. Es braucht kein lautes Marktgeschrei, sondern wenn man kontinuierlich gute Arbeit macht, dann wird sich die Qualität durchsetzen. Und das ist etwas, das kann auch ich mir immer mal wieder vor Augen führen. Denn in meiner Selbstständigkeit habe ich häufig das Gefühl, ach, ich müsste eigentlich noch so viel mehr tun und könnte noch so viel mehr machen, um meine Projekte voranzubringen. Und sich dann Doris als Beispiel zu nehmen und zu sagen, weißt du was, mach einfach eine gute Arbeit und bleib dran und dann wird das Ganze schon werden. Ja, das nimmt richtig eine Last von meinen Schultern. Dieses Gespräch hat bei mir auch eine Vorfreude geweckt. Denn im Anschluss an unser Interview haben wir uns noch ein bisschen unterhalten und ich habe von den Community-Events erzählt. Und Doris war total begeistert von der Segelflottille, die gemeinsam mit der Soul-Sailing-Crew zusammen stattfinden wird. Sie hat gesagt, ey, ich mache so viel mit Tauchen, aber Segeln, das hat bisher noch nie so richtig Platz gefunden. Und hat sich kurzerhand entschlossen, auf die Segelflottille mitzukommen, um das Segeln kennenzulernen und eben schöne Zeit auf dem Mittelmeer zu verbringen. Und natürlich werden wir auch mal unter die Wasseroberfläche schauen. Falls ihr selber auch Lust habt, mit dabei zu sein, dann schaut mal auf der Helden der Meere Homepage vorbei. Unter Community Events findet ihr da nicht nur die Segelflottille, sondern alle Möglichkeiten, wie ihr mit mir gemeinsam irgendwie ans Meer reisen könnt und die Unterwasserwelt kennenlernen könnt. Und da freue ich mich natürlich nicht nur auf Doris, sondern auch auf euch. Ich hoffe, diese Folge hat dir viel Freude bereitet, dich inspiriert und begeistert. Denn das ist genau das, was ich mit diesem Podcast tun möchte. Ich bin ja Moderator und Speaker, moderiere unter anderem diesen Podcast, aber auch alle möglichen Veranstaltungen, halte aber auch ganz viele Vorträge an Unternehmen, bei Veranstaltungen, aber auch viel an Schulen, wo ich genau das versuche, Menschen für die Meere zu begeistern. Mein Vortrag, der heißt ebenfalls Helden der Meere und mir geht es darum, anhand von Geschichten deutlich zu machen, dass jeder und jede von uns zu einem Helden der Meere werden kann. Und dass das gar nicht so schwer, wie viele denken, denn auch wenn dieser Weg zugegebenermaßen relativ lang ist, fängt er doch mit kleinen Schritten an. Und die kann natürlich jeder und jede von uns gehen. Warum erzähle ich das? Ich freue mich natürlich, als Speaker und als Moderator an verschiedensten Stellen auftreten zu können. Dementsprechend wollte ich das hier einfach mal anbringen und vielleicht ist das ja genau etwas für euer Unternehmen, für die Schule eurer Kinder oder ähnliches. Und wenn sich das spannend anhört, dann nicht zögern, sondern mich gerne kontaktieren. Dann kann man mal absprechen, was genau ihr vorhabt, wie ich dazu beitragen kann. Und dann freue ich mich natürlich, vorbeizukommen und euer Event mitzugestalten. Und mit dieser Idee verabschiede ich mich. Wo wir uns auf jeden Fall wieder hören, ist in 14 Tagen bei der nächsten Episode von Helden der Meere. Aufnahme, Produktion und Schnitt Christian Weigand. Musik Paul Timmich und Dorian Behner. Design Malte Buck. Sprecher, Intro und Kategorien Moritz Schelius.